Hallo, in der heutigen Folge von Dram Good erwartet euch einmal eine Verkostung eines Bowmores, unabhängig abgefüllt, den der Tim mit an den Start gebracht hat. Wir reden über neue Abfüllungen, über das Thema Jahresendgeschäft Whisky. Ja, wir sind kurz vor der Weihnachtszeit, das ist immer Whiskyzeit, auch in den Geschäften, im Fachhandel, in den Supermärkten. Und um euch ein bisschen bei Laune zu machen, gibt es wieder ein kleines Gewinnspiel. Und nicht zu guter Letzt sprechen wir natürlich darüber, was wir uns in diesem Winter noch alles an Flaschen aufmachen wollen, aus unserem eigenen Fundus und sprechen darüber und teilen das mit euch. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
Ich schenke uns hier gleich mal was Kleines ein.
Sehr gut.
Diesmal nicht blind, sondern offen. Mhm. Bowmore 15.
Ja.
Aber nicht der
Darkest,
sondern
den gibt es ja nicht gar nicht mehr, den Darkest.
Den, ne? den gibt es jetzt als
den normalen Bowmore
15 Sherry Cask oder Sherry Finish oder sowas. Mhm. Ich finde den immer noch geil. Aber der hier kommt, der ist auch aus dem Sherry Fass, eine Vollreifung im Refill Butt.
Cool.
Hat aber eine Farbe wie eine schöne Birbenreifung.
Ja.
Und aus wie eine
Birbenreifung.
Abgefüllt von Douglas Lang in der Old Particular Single Cask Serie und hat, ich glaube, die haben immer 48,4. So eine voll schräge Volumenprozentnummer.
Die haben mehrere. Die haben auch 51, also die haben so 3-4 verschiedene Volumenprozentangaben.
Okay.
Aber die machen immer auf diese krummen Angaben. 51 irgendwas gibt es, glaube ich, auch noch oder 52.
Ja. Nö, fand ich irgendwie interessant und wie gesagt, ein Refill Butt DL10583, wer es googeln will, September 99 gebrannt und Dezember 2014 abgefüllt. Also schon ein bisschen älter.
Sehr
wusste
gut.
Ich gar nicht, dass wusste gar nicht, dass es ein Vintage-Ding ist. Sehe ich gerade das erste Mal auf der Flasche. Aber da steht, ich finde es total krass, wie viel da einfach mal draufsteht.
Ja, die haben nicht nur schicke Etiketten von Douglas Lang, sondern auch viel Inhalt, also viel Content.
Ja, Wahnsinn. Also hinten steht auch ein halber Roman drauf mit der Geschichte von Douglas Lang und so weiter. Und vorne stehen sogar noch Notes drauf, Nose, Palette, Finish. Ich glaube, da wird immer irgendeiner, der so ein Douglas Lang Fellow ist, gefragt, hier möchtest du die Notes schreiben. Da gibt es auch ein paar Leute hier aus Deutschland.
Ja, okay, cool.
Ich glaub, der Tobi von Bali Mania schreibt da auch immer mal. Oder Dr. Heinz Weinberger sieht man immer mal, dass die Leute irgendwie da so ein paar Notes verfasst haben, was ganz cool ist.
Ja.
Und dann sind das manchmal tatsächlich irgendwelche Community-Notes, die da auf die Flaschen mitgedruckt werden. Finde ich ganz nett. Hatten wir überhaupt noch nicht im Podcast, oder?
Douglas Lang?
Ja.
Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Also komm, Tim, wir machen das schon so viele Jahre, dass ich das nicht weiß, ob wir schon mal einen Douglas Lang hatten oder nicht.
Naja, weiß nicht. So ein Gefühl hat man doch dafür so ein bisschen, oder? Hatten wir schon mal?
Keine Ahnung. Habe ich echt keine Ahnung.
Ich wüsste nicht genau, was.
Nee, ich jetzt auch nicht, deswegen. Also, aber ich würde es auch nicht ausschließen.
Ja.
Aber vielleicht hast du recht. Kann schon sein, dass wir keinen Douglas Lang hatten.
Läuft auch so ein bisschen unterm Radar auf jeden Fall. Haben wir noch nicht betrachtet. Finde ich ganz cool.
Ja, es gibt so viele Serien, so viele Abfüller. Ich finde, das ist echt schwierig.
Dabei zu bleiben, meinst du?
Ja, alle zu kennen, sich überall auszukennen, zu wissen, was da los ist und so. Boah. Und dann gibt es auch noch so Unterserien. Ne? Da gab es ja von Douglas Lang zu dieser Old Particular Serie gab es ja noch diese Cards, wo das so spielkartenmäßig mit Ass und König und so weiter und ach, ich weiß gar nicht, Coastal
Versions. Aber diese Card-Dinger, das waren ja nur vier.
Ja, genau. Und dann waren Tiere drauf, irgendwie ein Fuchs und eine.
Genau, die waren zuletzt irgendwann. Ja,
genau,
ja,
dann,
ja.
Was gab es noch? Also gab es da mehrere Serien, ne? Und ich blickte dann irgendwann nicht mehr durch.
Die haben das Game verstanden.
Die haben das Game verstanden.
Collector's
Game. Die ja sowieso aufgrund dieser Regional Malls, die rausbringen mit diesem.
Ach ja, das ist ja auch Douglas Lang.
Das ist, glaube ich, deren größtes
das
Ding.
Das Aushängeschild.
Big Pete und
ja.
Diesen ganzen anderen
und Dingen. Und da muss ich immer sagen, tatsächlich bei diesen Big Pete-Dingern, da ist manchmal ein krasses Preis-Leistungs-Verhältnis. Da kriegst du ja irgendwie für 250, also unter 300 Euro teilweise diesen Eila ist, glaube ich, ein Blended Malt, wo nur Islay Malts drin sind, 27 Jahre oder so.
Genau.
Total krasse Flasche, wenn du mal Glück hast oder hattest wahrscheinlich, weiß nicht, wie es jetzt ist. Da hat mir oft schon der Finger gejuckt.
Ja, ich glaube, die haben auch einen alten Stock, das kaufen die, glaube ich, nicht, sondern das ist so altes Zeug von denen. Und dann sind da ab und an auch mal preislich attraktivere Sachen drin. Ich glaube, die hatten sogar mal von dem Timorius Beastie mal einen 40-Jährigen vor 5-6 Jahren.
Oha.
Bin ich mir ziemlich sicher, dass die mal so einen ganz alten Schinken auch hatten.
Abgefahren.
Wie gesagt, da kann ich lernen. Habe ich aber, ist an mir vorbeigegangen. Der war, glaube ich, dass es dieses kommt in die Shops und ist innerhalb von Minuten vergriffen gewesen.
Ja, ich weiß auch nicht, ob dieses ganze 40 Jahre alt, 50 Jahre alt, das, jetzt gibt es auch aktuell 45, glaube ich, ne, beim Lidl. Ist es 40? Ich glaube 45.
Aber das sind die Reste vom letzten Jahr. Den habe ich ja sogar probiert, den 45-Jährigen, Blended Malt.
Ja.
Den fand ich gut.
Aber, ja, okay.
Aber hätte auch ein 20-Jähriger gut sein können. Also, weißt du, was ich meine? Also, das ist halt...
Ja.
Da hat man jetzt nicht, finde ich, so gedacht, boah, 45 Jahre, mega. Sondern es war halt ein Blended Malt, dem man angemerkt hat, dass er Alter hatte.
Ja, was aber, ja, ganz schön ist. Also auch das mal zu probieren, aber ich weiß nicht, ob ich da eine ganze Flasche brauche.
Ja, ein Kumpel hatte den mit zum Weihnachtstasting. Also irgendwie über die Feiertage haben wir so ein kleines Line-up gemacht und haben den da mit drin gehabt. Und der war schon gut, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, oh, so Augenöffner, jetzt muss ich die 180 Euro dafür ausgeben.
Touché.
Na, da, so war es nicht. Da fand ich den Glen Alba 30 Jahre richtig cool und der kostet einen 60er oder einen 50er oder so.
Gab es den jetzt auch wieder?
Ja, den gibt es auch, ja.
Okay.
Lidl, das ist ein 30 Jahre alter Blend allerdings, ne? Also kein Blended Malt, sondern ein Blended Scotch.
30 Jahre?
Ja.
Und ich finde, wenn da mal dieser Grain-Anteil gut eingebunden ist, ist das sogar zuträglich. Also finde ich das ganz geil, dass das doch so ein bisschen spritziger wirkt, ein bisschen straffer dadurch.
Ja, ich glaube, der hat einen relativ hohen, ich würde behaupten, der Grain-Anteil ist sehr hoch, da der aber 30 Jahre alt ist, alles gut. Und ich glaube, die sind sogar nochmal in in Fässern gefinished. Ich glaube, der 30-Jährige hatte PX-Finish. Da gab es noch einen Port-Finish, Madeira-Finish oder so, keine Ahnung. 20, 30, 40 oder irgendwie so Jahre, also immer in so Abstufungen. Oder 25 Jahre, ich weiß nicht mehr. Ich hatte mir die alle geholt. Und ich glaube, den 30-Jährigen, da habe ich mir sogar zwei Flaschen von geholt, glaube ich.
Sehr gut. Aber bevor wir uns hier weiter in Details verlieren, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Und ich glaube, es wird Zeit für das kleine Intro.
Lieber Olli. Unser Intro. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Und wir sind schon voll drin.
Wir sind voll drin und ich hätte es natürlich schon wieder total vergessen.
Das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, dass wir das nicht nochmal vergessen. Ja, das habe ich auf jeden Fall im Kopf. Eigentlich viel los gerade irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Also es ist irgendwie so gefühlt gemischt. Jetzt fängt wieder so diese Zeit an. Es wird ein bisschen kälter draußen, es sind relativ viele Lieferungen aus Schottland gerade wieder gekommen. Man hat irgendwie vieles auf dem Schirm, vieles gesehen, viele Leute sind wieder für Artback am Dienstagmorgen zeitig aufgestanden. Weihnachten steht vor der Tür und ja.
Die Supermärkte überbieten sich in krass, Billigabfüllungen gerade.
Alter, vor allen Dingen, du siehst, dass das ganze Diageo-Zeug schweineteuer wird überall und dann kriegst du gerade irgendwie bei Aldi ein Angebot, wo es Talisker 10 für 24,90 Euro gibt oder so. Und dann denkst du, Alter, was ist mit euch los?
Naja, die gucken, dass die mit diesem Volumenzeug auch richtig rausgehen, ne?
Ja.
Und für alles, was etwas seltener ist, vielleicht nicht mehr ganz so viel vorrätig ist, es wird halt sehr teuer verkauft, ne? Ich sag jetzt mal Kohlila 25 oder Talisker 18 oder so, das sind ja schon krasse Preise, die aufrufen.
Ich habe jetzt gesehen, Kohlila 25, wo waren das? durch Zufall hier bei Havesco, irgend so ein Weinladen da, so ein, hier, was ist das, hanseatischer Wein- und Sektkontor. Und die wurden 450 Euro für Kalida 25.
Ja, also.
Das ist wie so, hab ich was verpasst?
Also ich meine, ich... Also da muss ich nicht mal sagen, dass ich ein alter Mann bin, dass ich mich noch daran erinnere, dass das Ding für 90 Euro beim Holländer zu haben war.
Ja.
Für eine lange Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Das stimmt.
Also von daher ist 400 natürlich ein bisschen übertrieben oder 450.
Definitiv.
Dass der nicht mehr für 100 über den Tisch geht bei den aktuellen Preisen, ist auch klar. Aber ja, die übertreiben es da schon ein bisschen.
Ja.
Ne, aber ansonsten, wenn du das so siehst, wie du sagtest, Talisker 10, ich habe gesehen, also im irgendwo bei YouTube, dass es auch, dass die auch einen bei Aldi Süd ein Bonnehabben mit rausgefeuert haben irgendwie.
Mit, also, ja, sind alle ausgerastet irgendwie mit Glas und das Ding gekauft immer, ne? Ja, das habe ich gesehen.
Also da scheint einiges zu gehen. Ich kenne das ja eigentlich von Kaufland immer zu dieser Jahreszeit, dass die immer jede Woche einen neuen Single Malt irgendwie sehr heiß rabattiert da rumstehen haben. Also da sind die Supermärkte, ziehen da alle mit irgendwie.
Ja, und es wird ja auch gekauft, die Leute haben ja auch Bock, was ja schön ist.
Ja, bei Lidl gibt es gerade ein Display, da ist so, ist so ein Dubliners mit drin.
Habe ich gesehen, stimmt. Das ist Dublin Liberties Distillery, ne?
Ich weiß nicht genau, wie das Ding heißt. Ja. Aber ja, das ist auch so ein Blend, keine Ahnung, 20-Euro-Blend.
Ja, die wurden ja erst irgendwie, ich glaube, 2018 oder so gegründet, relativ zeitnah auf jeden Fall. Und haben, glaube ich, noch keinen eigenen Spirit und haben jetzt so Sachen zugekauft und haben, ich glaube, 2, 3 verschiedene und einen Likör und so dabei gehabt. Hab mir, als ich in Dublin war, die Brennerei gar nicht angeguckt gehabt.
Ja. Also ich glaube, beim Lidl gibt es den Likör und den Blend von denen. Gerade in so einem...
Genau, rot und grün.
Da steht dann noch Gin und noch was irgendwie rum, keine Ahnung. So ein Display, so gemischte Auswahl an.
Auf jeden Fall.
Spirituosen.
Abgefahren.
Ja, es ist Weihnachtszeit, ne? Jetzt kauft man halt so einen Kram und verschenkt dann irgendwie den.
Ja, stimmt schon.
Das ist so, das sind ja die ganz oft verschenkte Dinge. Ja, fürs Jahresendgeschäft befüllen auch die Fachhändler natürlich mit den ganzen neuen Line-Ups der Abfüller etc. wieder ihre Regale. Also von daher ist jetzt auch schon einiges rausgekommen, kommt noch einiges raus, glaube ich, in den nächsten Wochen. Da ist schon was los.
Genau, und apropos, da ist schon was los. Wir haben mal wieder ein kleines Gewinnspiel für euch. Und ich hatte das schon mal auf Instagram gepostet, da haben schon ein paar Leute abgestaubt. Und zwar gibt es bei der Buchhandlung Hugendubel mal wieder ein Whisky-Tasting. Und die haben uns wieder 2 Tickets zur Verfügung gestellt, allerdings diesmal nicht online, sondern vor Ort. Und falls ihr in oder um Berlin herum wohnt, und rein zufällig am 8.12. diesen Jahres noch Zeit habt, schreibt uns eine Mail und dann könnt ihr 2 Tickets für diese Veranstaltung gewinnen. Und das ist ganz interessant. Jürgen Deibel kennt man wahrscheinlich vom Hörensagen. Auf jeden Fall in der Whisky-Szene kein Unbekannter. Ist Co-Autor von diversen Büchern und Spirituosen-Experte im weiteren Sinne, würde ich sagen. Also nicht nur Whisky. Und der führt durch den Abend. Das ganze Online-Ding habe ich schon mal mitgemacht. Hat wirklich viel Spaß gemacht, obwohl das auch schon ganz schöne Arbeit ist, denn es gibt 9 Whiskys an dem Abend. Da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Und wenn ihr Bock habt, wir machen das ganz einfach nach dem Windhund-Prinzip. Schreibt uns eine Mail an hello@dramgood.de. Das Ganze findet dann tatsächlich in Berlin in der Hugendubel-Filiale statt, in der Schlossstraße. Und wir teilen euch dann aber alles Weitere mit, solltet ihr zu den glücklichen Gewinnern gehören.
Und das ist wirklich krass, ne? Ich habe das meiner Frau erzählt, ne? Und die sagt, Jürgen Deibel, den kenne ich auch. Also ja. man muss wissen, meine Frau ist Lehrerin, Berufsschullehrerin für Gastronomie und Hotellerie.
Ja.
Und die hat schon eine Schulung bei dem Jürgen Deibel gehabt.
Genau.
Zum Thema Spirituosen.
Ja, also Spirituosen wirklich im weiteren Sinne.
Genau.
Ist bei allem dabei, auch bei vielen Wettbewerben als Juror, als Educator. Genau. Also kennt man eigentlich.
Die kennt man eigentlich, genau.
Ja, das ist, weiß gar nicht.
Nee, das sagst du ja genau richtig.
Ja, genau. Von schön. Daher, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, schreibt uns an hello@dramgood und dann könnt ihr dabei sein am 8.12.
Ja, in Berlin. Jetzt am Sonntag bin ich in Berlin.
Ach ja, du düst ja auch nach Berlin.
Ich düste auch nach Berlin für einen sonnnachmittäglichen kurzen Step bin ich dort. Mhm. Und zwar bei den netten Jungs und Mädels von Tyviski aus Dänemark. Haben wir ja im Podcast auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Ich habe da zwei Fassanteile liegen gerade wieder. Und da ist das Besondere, das sind Fassanteile, die speziell für Deutschland quasi rausgebracht wurden. Und es gab einen Fassanteil Hamburg, einen Fassanteil Berlin, einen Fassanteil München und ich glaube einen Fassanteil München-Gladbach oder irgendwie sowas.
Wie kommt man auf München-Gladbach?
So, also die wollten West abdecken.
Okay.
Die haben halt gefragt, wer hostet so ein Fass? Also okay. Wer würde sozusagen da so ein bisschen Infrastruktur bereitstellen? Und das sind so 50, 60 Liter Fässer und du hast halt 10% von so einem Cask kann man halt kaufen. Das ist dann dieser Share halt, 5, 6 Liter. Mhm. Und dann ist es so, dass sozusagen die Pflege des Fasses oder das Probieren und gucken, wie reif es ist, das wird also organisiert, dass die zu dem Ort kommen, wo das Fass virtuell liegt, also in München oder in Hamburg oder Berlin. Es liegt nicht dort, sondern es liegt bei Tyviski, aber es ist sozusagen da lokiert als Standort. Das ist das Berlin-Fass. Ne?
Ja, verstehe. So. Na klar.
Weil halt das in der Regel ein Spirituosengeschäft oder irgendwer aus dieser Stadt hostet sozusagen und sich darum kümmert, dass eine Location irgendwie organisiert wird, wo man dann einmal pro Jahr hinkommt. Und im Fassanteil inklusive ist halt einmal jährlich dahin fahren und ein Tasting machen und dabei auch seinen eigenen Fassanteil probieren. Also New Make, bietet, nicht bietet und was weiß ich, irgendwelche anderen Sachen, die die gerade haben.
Cool, das klingt ausgezeichnet und erinnert mich auch so ein bisschen irgendwie an Bruichladdy. Die haben, glaube ich, auch immer solche Sachen gemacht, als die damals wieder aufgemacht haben und versucht haben, ihre ganzen Fässer loszuwerden. Da gab es ja eine Zeit lang, wo es diese ganzen Private Casks und so weiter gab. Mhm. Klingt ähnlich, auf jeden Fall cool. Wo sind die in Berlin?
In der Beavis Bar in Mitte. Ich kenne die Bar nicht.
Beavis und Butthead.
Ja, habe ich auch gesagt. Heißt Beavis Bar. Ich wäre eigentlich noch lieber nach Hamburg. Das ist ein Tag vorher. Ist am Samstag nach Hamburg gefahren. Aber das passt.
Weil du Hamburg mehr magst einfach als Berlin.
Ich mag Hamburg mehr. Und es wäre im Atlantik Hotel gewesen.
Ah.
Das ist natürlich schön an der Alster und so. Das wäre schon krass gewesen.
Ja.
Da hätte ich Bock drauf gehabt. Die haben auch organisiert eine Atlantik-Hotel-Führung.
Geil.
So eine Stunde vorher.
Cool.
So mit, dass man sich das Hotel mal angucken kann und so. Da hätte ich schon irgendwie Bock drauf gehabt. Aber es hat mal familienplanungstechnisch nicht so gut gepasst jetzt.
Ja.
Mit dem Samstag. Und Hamburg ist von Leipzig ja auch dreimal so weit.
Ja.
Das darf man ja nicht vergessen. Ich fahre mit dem Auto 4,5 Stunden nach Hamburg und bin aber in Berlin in einer Stunde 20 mit dem Zug.
Ja, easy peasy,
das
stimmt.
Nach Berlin fahre ich jetzt nicht so gerne mit dem Auto. Und da ich ja an dem Tag hin und zurück sowieso nicht, weil ich ja auch trinke. Hamburg wäre ich jetzt mit dem Auto wahrscheinlich hingefahren, weil ich dann da eh genächtigt hätte, weil ich nicht irgendwie drei Stunden Tasting, fünf Stunden zurück, das hätte ich halt nicht gemacht. Du
musst ja auch noch ins Le Lyon rein dann.
Nee, also auch mit, ja, das darf man mal ganz abgesehen, da gibt es ja noch andere Dinge, die man da besuchen muss.
Ja.
Aber das wäre ja Samstag frühen Abend gewesen.
Ja.
Wäre schon geil gewesen, aber ja, ist nicht schlimm. Die bringen mir meinen Anteil von dem Hamburger Fass auch noch mit.
Okay. Also das, ja, dann nächstes Jahr, wenn das noch ein bisschen liegt, dann
ist es ja cool.
Jedes Jahr,
klar.
Eigentlich ganz geil.
Ich finde die Idee super und du kannst halt dann sozusagen an diesem virtuellen Standort halt dann das verkosten, ne? Weil Dänemark, das ist ja am Arsch der Heide. Also dieser Thy-Nationalpark ist so südwestlich vom Skagerrak, das ist wirklich ganz, ganz oben in Dänemark. Also wenn du nach Dänemark fährst, quasi, dann hast du nochmal eine Halbtagsfahrt. So quer durch Dänemark nochmal, bis du dann da angekommen bist. Und deswegen ist es für
so weitläufig ist es nicht. Also ich meine, du fährst, wenn du über Flensburg reinfährst, dann bist du schon irgendwie in 4 Stunden da oben.
Ja, genau, sag ich, ein Halbtag. Also das ist ja ein halber Tag.
Das ist für dich ein halber Tag.
Ja, 4 Stunden ist für mich ein halber Tag. Also Arbeitstechnik.
Deine Arbeitszeit möchte ich.
Ja, ist so. Also ich gehe jetzt von so einem 8-Stunden-Tag aus, ja. Also so ungefähr. Also du fährst ja, das sind ja auch so schmale Landstraßen, das ist ja jetzt auch nicht so gut ausgebaut da im Norden und so. Das ist eine ziemliche Tingelei so. Aber wie gesagt, wunderschön dort, aber halt weit weg. Und entsprechend finde ich die Idee sehr cool. Und es ist auch preislich natürlich attraktiv, so einen Fassanteil sich zu nehmen.
Ja, wenn man die Preise sieht für Thü, was dann teilweise jetzt, wir haben es heute gesehen, was war das?
Barry Brosnan Rudd.
Scheibenkleister. Ja. 3 Jahre alt? 4 Jahre alt?
3 oder 4, ja, genau.
Ja, 175 Tacken. Ja, okay. Ich meine, es ist günstiger wahrscheinlich als die normalen Abfüllungen.
Das ist halt ein Einzelfass, ne? Also die normalen Abfüllungen sind ja Batch-Abfüllungen von denen. Und da kostet irgend sowas zwischen, ich sag mal, 100 und 150 Euro kostet eine Flasche. Halber Liter, das darf man nicht vergessen. Die füllen ja normalerweise einen halben Liter ab.
Ja.
Ne? Und dieses, wenn du dann den Fassanteil organisierst, dann bist du nachher beim Flaschenpreis von ungefähr 85 Euro für einen halben Liter. Für Fassstärke, Single Cask und so ist das ein super Preis und da kann man auch nicht maulen. Vor 4 Jahren, also oder vor 5 Jahren, nee, wann war ich in Dänemark? Wann war das? Vor 6 Jahren? Vor 5 Jahren? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wo ich da meinen ersten Fassanteil gekauft habe, wo es das noch gar nicht gab. Ich bin ja so quasi der erste deutsche Fassanteils-Owner. Die haben ja vorher nur auf Dänisch alles gemacht. Die hatten ja nicht mal mehr eine englische Homepage.
Mhm.
Ganz am Anfang, im Urlaub die entdeckt habe. Da war das natürlich noch viel Geld. Einen halben Liter 86 Euro, aber das ist vor 5, 6 Jahren war das viel Kohle.
Für einen jungen Whisky. So. Ne?
Heute sagst du, okay, ja.
Aber ich finde, die haben sich ganz schön gemacht, ne? Auch diese ganzen Connections jetzt hier zu, was ist Master of Malt? Ach nee, nicht Master of Malt, das andere. Hier, wie heißt der große Shop? Whiskey Exchange.
Ja.
Und diese ganzen großen, ich sag mal, Barry Bros. Rudd ist schon eine Hausnummer. Als unabhängiger Abfüller. Und da gab es ja tatsächlich mal so eine Serie von diesen Rye-Whisky-Herstellern und so weiter, wo dann halt auch Kyro dabei war, wo dann Thü dabei war und noch ein paar andere,
ja.
Wo dann tatsächlich diese Abfüllung alle rauskam und alle ziemlich hochpreisig. Ich glaube auch, dass die einfach entdeckt haben, dass da ordentlich Qualität drin steckt und dass das auf jeden Fall auch eine Sache ist, die Zukunft hat.
Ja, ich glaube, man darf das immer nicht vergessen. Das ist ein kleiner Laden, der auf ganz kleiner Flamme produziert, mit dem bäuerlichen Hintergrund, Farmdistillerie und all diesen Dingen, die können nicht zu den Preisen produzieren, wie das die großen Schotten können. Und deswegen sind einzelne Abfüllungen dann halt auch eben deutlich teurer.
Ja.
Davon abgesehen ist es Bio-Whisky und weiß der Geier was. Ne? Also es ist ja wirklich ein Bio-Bauernhof, von dem die kommen, oder eine Bio-Farm.
Dementsprechend, ja, aber das ist schon immer, das zähle ich dir nicht an.
Ja, aber es ist ja halt auch was Besonderes, ne? Und das sind halt alles so Dinge, die muss man halt irgendwie mit, glaube ich, immer mit reinsehen. Wenn man jetzt nur gesagt, ist ein 3 Jahre alter Whisky und der kostet 100 Euro, dann kann man sich darüber natürlich erstmal sagen, es ist zu teuer, wenn man das mit Glenfiddich 12 vergleicht. Aber der Vergleich hinkt halt, ne?
Der Vergleich hinkt total, weil wenn du schaust, dass Leute für Mezcal, der halt gar kein Alt, also der halt direkt abgefüllt wird, weitaus höhere Preise noch bezahlen und der hat kein Alter und ist trotzdem geil. Also wenn das Destillat fett ist und es nicht viel davon gibt, dann hinkt auch der Vergleich nicht, dann ist es einfach so, dann bezahlt man für die Qualität. Ende.
Das ist übrigens, wo du das Wort Mezcal sagst, für mich der Knaller des Jahres, muss ich einfach mal so sagen. Das macht mich so glücklich, kann ich dir gar nicht sagen. Das ist wirklich super, hat mich total gefreut, dass Felix Spirits Claudio und Benedikt endlich diesen Mezcal hier mal auf den Markt schmeißen. Dass wir die wunderbare Folge dazu hatten, mit ein paar technischen Problemen vom Sound her, hat mir nicht so gut gefallen, aber da ist ja auch nicht so weiter wild. Müssen wir mal ein bisschen dran arbeiten, wenn wir Gäste haben, glaube ich, das ganz selbstkritisch, dass wir die ein bisschen technisch ein bisschen besser einbinden, müssen wir uns mal Gedanken zu machen. Aber das war wirklich absolut interessant und spannend. Und dann hatte der Benedikt ja gesagt, wahrscheinlich, wenn die Folge kommt, sind die Flaschen schon im Shop. Dann hat sich's aber nochmal um eine Woche verzögert. Aber jetzt sind sie da und auch schon in Teilen wieder ausverkauft. Aber es gibt noch welche und ich habe mir natürlich gleich alles organisiert, was es da gab. Klar. Also nicht jetzt alles im Sinne von Volumen, sondern im Sinne von jeder Flasche eine.
Verrückter Hund.
Musste sein. Trinke ich gern Mezcal. Mich interessiert das Thema momentan sehr. Tequila Mezcal und habe das so als, wenn nicht zweitspannendste Spirituose, so mit Whisky zusammen so für mich identifiziert und von daher passt das wirklich perfekt gerade in meine Gedankenwelt. So ein bisschen, ja, ich will nicht sagen gelangweilt vom Whisky, aber das Thema hat sich so ein bisschen auserzählt für mich. ich bin so irgendwie so satt, ne? Wie so ein Schwamm, ja. Wie so ein Schwamm, der sich vollgesogen hat und da geht halt kein Wasser mehr rein, ne?
So fühle verstehe.
Mich, so fühle ich mich so ein bisschen mit dem Thema Whisky. Ich bin noch nicht mehr so heiß auf alle Sachen und sage mir, ich muss jetzt unbedingt die neue Abfüllung und da wieder und hier.
Ja.
Es ist alles so ein bisschen so, ach, ne, man hat die Schränke irgendwie voll zu Hause.
Es man ist halt, gesättigt.
Ja, irgendwie. Und deswegen, jetzt kann ich mich auf ein neues Thema so ein bisschen stürzen und das macht mir dann auch wieder ein bisschen mehr Spaß.
Das und ich muss sagen, ich hatte, wir hatten ja hier in Sachsen Feiertag die Tage. Und waren wir auch, saßen wir hier zu viert bei mir in der Küche und da standen natürlich einige Whiskys auf dem Tisch, aber auch ein geiler Rum, so ein, ich überlege gerade, was war das? Irgend so ein Jamaika-Rum von Villiers, diesem italienischen Abfüller, Riesenkonzern, die so wahnsinnig viel Zeug gekauft haben.
Fang, schräges Zeug, viel Ester.
Alter.
Das ist ein Hoch-Ester-Rum, ne?
Ja, ja. High-Ester-Rum. Ja. Also, da ist mir das Gesicht eingeschlafen, was da aus dem Glas kam, Junge, also wie abgefahren. Und das war tatsächlich ein klares Destillat auch. Dann haben wir natürlich den Mezcal probiert von Spherix und hatten dann noch einen zweiten Mezcal, der gar nicht so teuer ist, diesen Del Maguey wieder. Und habe da draußen Negroni gemacht. Junge. Also wirklich, das macht richtig viel Spaß. Und die ganze pur auch richtig gut trinken.
Das hat erinnerst du dich, gemacht. Dass du mir im Podcast oder nach dem Podcast mit einem Del Maguey mal einen Negroni gemacht hast?
Das kann sein, aber das ist mega.
Das ist ewig her schon, aber das war auch super lecker. Ja, ja. Genau.
Und
das war meine erste Del Maguey-Flasche. Da hast du, da hast
ja,
du
noch stimmt, der wieder, ja.
Genau, und da hast du dann, da weiß ich noch genau, da hast du einen Negroni mitgemacht.
Mega. Und was wir noch hatten, einen Cognac.
Das sagt mir nichts.
Einen schönen Cognac.
Ach so. Da ist Cognac.
Okay. Einen schönen Cognac hatten wir auch.
Sorry für die lange Leitung.
Das, der ist so super speziell. Das ist so eine, wie heißen sie, Thompson Brothers Abfüllung. So dieses schwarze Ding, wo wirklich 1993er Late Bottled Vintage, bisschen abgefahren, bisschen crazy, bisschen furztrocken auf der Zunge. In den passenden Momenten richtig geil, aber muss halt Bock drauf haben. Das ist halt dann ein bisschen schwierig. Nö, aber sehr entspannt. Und das zeigt auch mal wieder so, dass du dann so halt schon inzwischen verschiedene Sachen, wo früher 100% Whisky waren, sind es jetzt halt nur noch 80. Ne?
Ja, in jedem Fall. Und ich habe mich ja da auch hingehend verändert, dass in meiner Hausbar ja heute auch alles steht, dass ich ein Martini machen kann, ein Negroni machen kann. Also ich habe Kaffeelikör da, weißt du, ich bin mittlerweile gut ausgestattet. Ne? Ich hab diverse, wie heißen die nochmal? Diese,
Bitters?
Bitters und so ein Zeug. Ne? Also ich bin echt wirklich gut ausgerüstet und das macht mir auch richtig Spaß dann, am Wochenende irgendwie so einen Drink zu machen. Haben wir auch schon drüber gesprochen, Seven vs. Wild, die Panama-Edition ist ja gerade dran. Ich gucke das mit meinen Kindern. Die sind da voll heiß drauf und wir sammeln quasi die Folgen bis Samstag.
Also wie viele kommen pro Woche raus?
Zwei.
Okay, weil ich habe, gestern kam eine neue raus, genau, die habe ich gleich geschaut.
Okay, ja, siehst du, ich bin still. Machen wir nicht, wir müssen uns alle gerade zusammenreißen auch, ne? Also die Mittwochsfolge und die Samstagsfolge, die gucken wir dann Samstag quasi.
Das ist cool.
Und es kommen ja auch zwei Behind-the-Scenes, kommen ja auch noch pro Woche raus, auch eins Mittwoch, eins Samstag.
Ach, das habe ich noch gar nicht geguckt.
Das ist cool. Das ist also lohnenswert. Die ersten beiden haben wir geguckt, die sind super.
Okay.
Und da haben wir, ich glaube, über 3 Stunden nachher geguckt. Ne? Und da haben wir natürlich dann, wie das, also meine Frau war nicht da und deswegen haben wir ein bisschen sturmfrei und dann gab es Cocktails und Chips und Guacamole und Taco und
ich gehe davon aus, es gab für die Kinder alkoholfreie
Cocktails. Für die Kinder natürlich alkoholfreien Cocktail, ein Basil Smash. Ne, aber halt ohne Gin, also kein Gin-Basil-Smash, sondern einfach nur ein Basil-Smash. Das ist wirklich super lecker. Ne? Das ist ja quasi süß-sauer mit dem Basilikum drin. Mhm. Das ist grün, die Farbe fetzt alleine schon. Ne? Und das finden die Kinder natürlich cool. Dann gibt es das mal aufgespritzt, mal nicht aufgespritzt. Meine Tochter mag das lieber ohne Sprudelwasser, die will nur das mit normalem Wasser. Mhm. Mein Sohn will da Sprudelwasser reinhaben. Und dann geht es ab. Ne? Und ich habe mir, glaube ich, eine Negroni gemacht. Mit einem schönen Stork.
Dann ist es ein Boulevardier.
Ja, Boulevardier, genau. Ich komme da immer durcheinander. Aber ist auch egal. Ich habe auf jeden Fall mit ein Boulevardier gemacht. Mit,
sehr cool.
Mit Stork-Whisky. Full-proof habe ich noch sehr, gefunden. Sehr so eine Sample-Flasche. Die ist dann in den Boulevardier gewandert.
Richtig so.
Ja, so mit 55% kann man so ein Ding schon mal gut machen.
Ja, das.
Da hat der Power.
Da kommt er auf jeden Fall sehr raus.
Ja. Nee, und wie komme ich drauf? Also der Punkt ist halt, man hat halt, also mir ist das total wichtig, eine große Variabilität zu haben in der Bar, viele Sachen auch trinken zu können, ob ich nur eine pure Spirituose trinken möchte oder was Gemixtes. Ich habe immer einen guten Cognac da, ich habe immer einen Tequila oder einen Mezcal offen. Natürlich möchte ich auch 2-3 Whiskys offen haben oder auch meinetwegen 4, ne? Aber viel mehr brauche ich jetzt im direkten Zugriff nicht. Ich habe auch ich habe den Redbreast 21 noch, erinnerst du dich, haben wir ja mal zusammen auch hier im Poddy aufgemacht. Den trinke ich ja nicht jeden Tag. Da habe ich, glaube ich, einmal draus getrunken, seitdem wir den aufgemacht haben. Ne? Das ist halt irgendwie so eine Feiertagsflasche.
Mhm.
Ja, und sowas zähle ich jetzt nicht dazu. Aber ich habe in der Bar immer irgendwie was Rauchiges, Nichtrauchiges, ein Blend, ein Iren, ein Schotten, so dass man so ein bisschen was von allen, ein Bourbon natürlich. Hier den wir hier auch verkostet haben, davon habe ich noch einen Flaschenrest.
Ja, Uncle Nearest.
Uncle Nearest, genau.
Ja, der war gut, also den habe ich auch hier noch stehen. Und der ist tatsächlich schon ein bisschen was weggegangen.
Da ist so ein bisschen was weggegangen.
Ja. Naja, ich trinke ja tatsächlich irgendwie hier zu Hause nicht so viel, irgendwie wenn mal Besuch da ist. Ansonsten versuche ich das immer darauf zu beschränken, wenn ich rausgehe oder so. Oder mal, keine Ahnung, ein Glas Wein am Freitag. Also das ist für mich irgendwie Wochenende. Das läutet jetzt Wochenende ein. Mache ich mir irgendwie eine Flasche Wein auf zum Kochen. Und ja, dann trinke ich da 1-2 Gläser. Und jetzt, das Problem ist immer, dass ich alleine trinke und dann steht die Flasche immer rum.
Bei mir wird die immer, ist die, wenn das Essen auf
dem Tisch leer. Ja, das stimmt.
Das ist nämlich der Kochwein, weißt du, der geht in den Koch.
Ja. Man nehme 2 Gläser Wein und schütte sie in den Koch.
Genau, so ungefähr.
Was sagst du zum BOMO?
Ich habe noch gar nicht.
Du hast noch gar nicht geschnüffelt, ne? Ich weiß nicht, ob dir das gleiche auffällt wie mir, weil ich habe eine Assoziation zu einer anderen Abfüllung direkt in der Nase oder auch auf der Zunge gehabt, als ich den probiert habe. Und der ist für mein Gefühl mit diesen, was sind es, 48,4 Volumensprozenten ganz sehr, sehr gut und genau richtig gut trinkbar. Ganz schlimm. Gefährliches Zeug auf jeden Fall. Und Bowmore ist ja bekannt dafür, dass sie nicht ganz so viel Rauch haben. Sind schon rauchig, aber eher so einen entspannten, gesetzten, leichteren Torfrauch. Sehr maritim, finde ich, ganz oft. Und dann kann das aber in ganz viele Richtungen gehen. Es gibt ja dieses, wie hat man das genannt, French Whore Perfume, wo man diese extremen Veilchennoten irgendwo hat. Das hat man hier überhaupt nicht. Ich finde es eher frisch in der Nase, also wirklich frisch richtig. Ich weiß nicht, ob das so Zitrusnoten hat man da so ein bisschen. Und ansonsten aber auch, der hat schon Eiche mit den 15 Jahren.
Ja, sehr frisch, sehr ätherisch auch irgendwie.
Genau, ja.
Aber und der Rauch ist irgendwie für mich jetzt schwer greifbar.
Ja.
Der hat schon fast was wie eine Würzigkeit mehr.
Ja. Ja, Rauch hast du in der Nase.
An was erinnert er dich?
Mich?
Ja, du hast gesagt, das erinnert dich an eine andere Abfüllung.
Ja, Compass Box.
Peat Monster oder was
meinst du? Nee, diesen.
Den roten.
Ne, weißt du?
Ja, den ich offen hatte.
Genau. Und daran erinnert er mich. Und da war auch Bowmore drin. Ich glaube inzwischen, dass da viel Bowmore drin war, weil der hat eine große Ähnlichkeit. Da war Bowmore, Laphroaig, Kleinlisch, Mortlach.
Genau.
Nicht, dass du jetzt ins Mikro gepustet hast.
Kann schon sein.
Uli sitzt hier nämlich mit einer riesen Zigarre. Ja, lehnt sich hier zurück im Ledersessel.
Zum Quatsch.
Nee, und der erinnert mich daran wirklich. Mhm. In der Nase und auch auf der Zunge gleich. Weil dieses wenig leicht rauchige, aber trotzdem irgendwie fette, probier einfach mal. Also ich bin relativ begeistert von der Abfüllung. Macht mir echt Spaß und bin froh, dass ich davon noch eine Flasche gefunden habe. Wie gesagt, 2014 abgefüllt. Das ist schon ein bisschen her.
Aber man merkt, dass also beim Compassbox durch die anderen Bestandteile ist der halt deutlich runder, ne?
Mhm.
Das hier ist doch viel, viel eckiger.
Mhm.
Aber du hast recht, dieser Bowmore-Geschmack, der war stark auch, also dieser Art von Bowmore-Geschmack,
ja,
war auch stark in dem Blend.
Hat mich sofort irgendwie dran erinnert, fand ich total interessant. Und aber würdest du auf Sherry Cask tippen? Beziehungsweise hier steht jetzt, ja, ich glaube, Butt ist immer Sherry. Aber das muss auf jeden Fall ein gutes gewesen sein, weil es ist nicht zugekleistert. Du hast so ein bisschen, also ich habe kaum diese dunklen Noten, die man jetzt im Sherry, also ich habe weder eine Nussigkeit, auch keine richtig dunklen Fruchtnoten Richtung Trockenfrüchte oder ähnliches. Es ist so unterschwellig eine extreme Tiefe, die ich habe. Also der ist wirklich tief, leicht bitter. Das ist schon interessant.
Ja, definitiv. Ich würde jetzt auch auf keinen Fall auf einen Sherry-Fass tippen, wenn ich es nicht wüsste.
Ja.
Also ich rieche es auch so kaum. Ich könnte mir vielleicht ein ganz bisschen so eine Rotfruchtigkeit irgendwie herriechen, aber auch nur, weil ich mir vielleicht das auch einrede. Deswegen, also kann auch was, könnte für mich jetzt auch ein einfaches Hogshead sein.
Aber das sind ja die Fässer, weiß nicht, finde ich ganz geil.
Ja, auf jeden Fall, du, das ist sehr gut.
Also auf einen diese großen Fässer, ich weiß nicht, wie viele Flaschen es hier gab, wahrscheinlich relativ viele, weil ja da, wenn da jetzt noch was verfügbar ist, teilweise 655 Flaschen, das ist schon eine Hausnummer.
Mhm.
Ne, sind, weiß ich nicht, wenn es ein 500 Liter Fass ist, kann das schon passen.
Ja, sehr schön. Ja, Beaumont ist eh interessant.
So wandelbar, ne? Und ich meine, die Originalabfüllung, ich mag den 15-Jährigen und dann gehst du aber weiter zum 18-Jährigen und der ist halt richtig Schrott für mich. Also ich habe den 18-Jährigen irgendwann blind verkostet und gesagt, ja, ist irgend sowas, keine Ahnung, irgendwas Deutsches auf einer Obstbrennblase hergestellt, versucht ein bisschen Rauch da rein zu knallen und war total enttäuscht, was ist das? Und dann war das Beaumont 18, da war ich von mir selbst enttäuscht, auch irgendwie, aber das war auf jeden Fall strange. Ja, aber wie gesagt, der 15er, den finde ich richtig geil.
Ich habe mir nochmal diesen 19-jährigen French Barrique, habe ich mir nochmal geholt.
Letztens, als er nochmal da war.
Genau.
Habe ich mir auch gekauft. Unbedingt. Also das ist so ein, ich hätte mir eigentlich zwei kaufen müssen, aber das ist immer sinnlos. Was soll ich mit zwei Flaschen, trinke ich eh nicht. Aber das ist Beaumont aus dem Rotweinfass. Bombe.
Ja, ich bin mal gespannt. Und ich habe mir nochmal von diesen Elements of Isla einen geholt.
Auch ein Beaumont?
Ein Bourbonfass. 15, 16 Jahre, 17 Jahre, irgendwie sowas.
Ja. Ich habe im letzten Jahr noch einen Schnapper gemacht für, war ein bisschen mehr, aber ich glaube, da habe ich eine Steuerrückzahlung bekommen und da habe ich mir von dem Geld was geleistet. Das war für, ich glaube, 220 Euro zwar, aber das war ein 28 Jahre alter Beaumont aus 1990 von Wims abgefüllt.
Ja.
Und verstehe ich nicht, warum es die Flasche so günstig gab, aber den habe ich mir jetzt weggestellt, den kriegt irgendwann mal ein Kind zum 18. oder so.
Sehr gut.
Ja.
Oder du machst den auf, wenn dein Kind 18 ist.
Ja, wird besser sein, weil die Kinder, ich habe das ja so gemacht für meine beiden Kinder, das haben sicher von euch da draußen auch schon einige gemacht. Ich habe denen jeweils eine Flasche Whisky gekauft, mein Geburtsjahr als Destillationsdatum und das Geburtsjahr des Kindes als Abfülldatum oder Jahr im Endeffekt. Die genauen Daten gab es da noch nicht. Und die bekommen sie dann nach 18 Jahren in der Flasche zum 18. und dann können sie überlegen, ob ich die trinken darf.
Das ist natürlich cool. Ich habe für meinen Sohn habe ich eine Flasche gefunden, die tatsächlich den Destillationstag als Geburtstag hat. Also den Tag, also Tag, Monat, Jahr passend.
Aber das funktioniert nur, wenn dein Kind schon ein entsprechendes Alter hat und das hat dein Sohn ja.
Genau. Und das funktioniert auch nur, wenn dein Kind nicht gerade an einem Sonntag oder so Geburtstag hat oder so. Es gibt so Tage, da wird oder einen Feiertag einen schottischen oder sowas. Ne?
Ja.
Da kann man ja Pech haben. Ne? Dann geht es nicht. Aber bei meinem Sohn ging das. Mhm. Da habe ich einen James Edie, so einen 10-jährigen Linkwood.
Genau.
Und bei James Edie steht der Destillationstag genau drauf, deswegen ging das. Und bei meiner Tochter habe ich noch nichts gefunden, aber kommt vielleicht noch.
Ja, denke ich auch. Also wenn man ein bisschen wartet, genau, geht das auf jeden Fall klar. Und man findet was. Aber das finde ich, ist irgendwie eine schöne, so eine kleine romantische Vorstellung.
Ja, ist irgendwie witzig. Das hat schon, wenn du so aufs Datum guckst und denkst so, hä?
Auf der anderen Seite würde ich das auch mit Wein geil finden, so den Geburtsjahrgang oder den eigenen Jahrgang nochmal eine Flasche Wein zu haben. Bei dir wird das vielleicht ein bisschen teuer auch inzwischen?
Ja, 77,
gar nicht, ob das. Bei mir 87, ist eigentlich ganz easy.
Ja, ich hab ja Geburtsjahres-Whisky, ich habe Geburtsjahres-Cognac, ich habe Geburtsjahres-Armagnac, bin da eigentlich ausgestattet. Ja, du hast mir jetzt nochmal ein Up-Example von 1977 organisiert, Nochmal 2 CL.
Habe ich dir die 2 gegeben und die 4 behalten?
Ich glaube, ich habe 2, oder nicht? Waren das 4? Okay.
Dazu. Ich habe den 2er, der ist viel kleiner als deine Flasche.
Okay. Sah so klein aus, das Sämpelchen.
Nein, das sind 4 CL.
Es tut mir leid, ich nehme ja immer 10 CL, von daher. Ja.
Das sind tatsächlich 4 CL und ich habe nämlich ich kann dir die 2 CL nachher mal zeigen, die sind halt noch viel, viel weniger.
Ich habe sogar 4 CL.
Wenn du die 2 CL dann, also es ist ja ein alter Whisky und sollst du Platz geben und geil und bla 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 und die füllst du dann ins 1920er Blendersglas, das sieht so aus, als wäre gerade so ein halber Tropfen auf dem Boden unten, ja. Da musst du gefühlt immer einen halben Liter reinkippen, damit da überhaupt was drin ist in die Dinger.
Das stimmt.
Von daher mal gucken, was ich damit mache. Ich denke, ich nehme irgendwie ein normales Glas. Da muss man sich richtig Gedanken drüber machen, ne? Was für ein Glas nimmst du und so. Ist schon spannend.
Also wenn du so eine einmalige, sehr edle, sehr teure Spirituose hast, dann willst du das ja auch genau richtig machen, ne?
Genau.
Da möchtest du nicht, da muss das Glas sauber sein. Nicht so wie der Leon von den Maltmelons, liebe Grüße hier an der Stelle, der ist ja öfters in so Videos, sagt der, oh, das schmeckt irgendwie nach Kalk, nimmt sich ein anderes Glas und dann schmeckt das auf einmal nicht mehr nach Kalk und schenkt sich nach und so. Da muss man halt natürlich dann ein bisschen aufpassen, dass die Gläser sauber sind, dass die nicht eingestaubt sind, dass du die Temperatur einigermaßen okay hast und so. Da muss man schon ein bisschen...
Ich habe das ja mal für Humbug gehalten, ne? Aber no shit, Sherlock. Ich habe das letztens mit Wein gemacht, habe ich irgend so ein, was war das? Irgendein Riesling und dann habe ich irgendwo mal in einem Podcast gehört vom Vinifizieren der Gläser. Das heißt, du nimmst ein Glas und füllst da irgendwie 1 cl Wein rein und dann schwenkst du das erstmal, dann schüttest du das weg, dass erstmal das Glas von innen mit Wein benetzt ist und dann füllst du dir quasi deine Trinkmenge ein. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ist natürlich mit 2 cl Artback schwierig, ne?
Das, ja, aber du kannst da vorher...
Das Glas ja, zu artbagifizieren.
Ich wollte gerade sagen, du könntest ja vorher ein bisschen noch Lomond reingeben.
Genau, irgendwas pietet.
Bisschen noch Lomond, Inchmoan oder Inch-Dingsbums.
Inch-irgendwas, genau.
Ja.
Nee, also, ja, ich würde das auf jeden Fall zelebrieren. Das ist so ein Geburtsjahres-Whisky, den wird, also weil es jetzt mein 77er, mein Jahrgang ist, würde ich dann tatsächlich, glaube ich, das irgendwie ein bisschen zelebrieren.
Ja,
kein Schleifchen drum definitiv machen, aber schon nicht so nebenbei irgendwie beim Kochen wegschlürfen, sondern da würde ich mir schon einen Abend für Zeit nehmen.
Ja, das stimmt schon. Solche Sachen sind schon auf jeden Fall cool.
Das ist ja so one in a lifetime, ne? Also das, so, ich werde mir sowas nicht mehr kaufen. Wenn du einmal sowas hattest.
Ja, der Drops ist gelutscht. Ich meine, das kann sich auch kaum einer noch leisten, sich jetzt 77er Abfüllungen. Das ist nun mal so, die sind halt inzwischen einfach teuer. Und ich beiß mich komplett im Arsch, dass ich damals diese ganzen Glenfarclas Family Casks 87 nicht gekauft habe, die es da für 250 Euro gab. Und ich so, 250 Euro für eine Flasche Whisky, ob ihr noch ganz richtig seid. Und jetzt kosten genau die Dinger, weiß ich nicht, diese 87er sind ja unbezahlbar.
Ich habe noch einen 89er und einen 90er Family Cask.
Genau das gleiche, die waren damals recht günstig. Und jetzt... Ciao, Kakao. Jetzt bezahlst du für die 2006er.
Ja, das ist absurd. Aber Glenfarclas ist eh ein komischen Lauf, haben die irgendwie.
Irgendwie hört man relativ wenig von denen, aber ist auch in Ordnung. Ich glaube, die konzentrieren sich so ein bisschen auf sich mal wieder ein bisschen, produzieren fleißig und dann mal gucken, was da passiert. Vielleicht hören wir im nächsten Jahr, dass die an irgendeinen Asiaten verkaufen.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber
glaube ich nicht. Ich glaube, die, ja.
Also, was man auf jeden Fall ja sagen kann, ist, die Co-Range ist stabil, immer verfügbar. Dann gibt's ja weiterhin den 105 und so, das läuft ja alles.
Habe ich gar keinen Überblick.
Ja doch, die kannst du immer kaufen. Die sind zwar auch deutlich teurer geworden, also gerade die mit hohem Alter, also der 21-Jährige und der 25-Jährige und der 30- und 40-Jährige, die haben deutlich angezogen, aber es ist verfügbar. Wo kriegst du immer verfügbar einen 30-Jährigen Whisky und einen 40-Jährigen? Weißt du, das ist ja jetzt auch nicht üblich. Und ja, wie gesagt, von 10 aufwärts oder von 8, glaube ich, ist der Jüngste. Weiß ich gar nicht. Nee, aber das ist, es ist A, das und B, kommen ja immer diese Family Casks weiterhin raus, aber dazwischen diese ganzen Sonderserien, die es früher immer gab.
Alles weg,
da gab's, ne? Da gab es ja 1000.
Gas Strength, Sherry, bla.
Diese Bums, Limited, ja. Rare, diese blauen Kartons und weiß, was da alles gab.
Das, ne? Da blutet mir wirklich das Herz, dass es die nicht mehr gibt. Limited Rare Bottlings, das waren so geile Buden. Jedes Mal, wenn ich bei Matze bin, sneak ich mich da so in seine Bar und schenke mir dann von dem 1996er ein Glas ein. Ich so, Matze, kann ich? Ich glaube, ich bin der Einzige, der das trinkt. Bei dem gefühlt. Das sind wirklich richtig, richtig geile Abfüllungen gewesen, weil Top-Preis, Top-Whisky.
Ja.
Und da beiß ich mich auch noch im Arsch. Naja.
Aber es gibt, Tim, das sind so viele Dinge.
Es gibt auch jetzt gerade schöne Sachen. Und zwar habe ich jetzt, ich kriege ja immer so nette Newsletter und sowas. Was mich gerade ein bisschen angefixt hat, ist die neue Abfüllung von Old Pulteney. Aus dem Pinot de Charenton. Wie wird das ausgeschrieben? Charenton. Charentes.
Jetzt muss ich mal fragen, wieso hat dich die angefixt?
Warum? Weil ich noch nie einen Pulteney aus einem Weinfass, was nicht Rotwein ist, oder probiert habe. Das interessiert mich einfach. Also es ist auch ein Richtung Süßwein vielleicht so ein bisschen. Würde ich einfach gerne probieren, aber würde mir halt keine Flasche von kaufen wollen. Also ich würde einfach gerne, wenn irgendwo eine Flaschenteilung ist, mache ich auf jeden Fall mit. Habe ich Bock drauf.
Mhm. Okay. Also ich finde, das ist so eine Flasche, ich verstehe sie nicht ganz. Ich finde, sie ist
Zu teuer, Alter.
Aber 90 Euro und das finde ich das will bei mir nicht so richtig in den Kopf.
Nochmal, es kann aber sein, wenn der qualitativ richtig geil ist, dann scheiß aufs Alter.
Ja, du, alles gut. Ne? Aber auch nochmal, das kann man auch für 50 Euro anbieten.
Touché.
Ne? Finde ich.
Ja, absolut. Nee, ich würde einfach nur gerne probieren. Der hat mich einfach interessiert.
Für einen 50er hätte ich mir das Ding wahrscheinlich sofort geordert, dann würde die im Schrank
stehen. Siehst du, ohne zu probieren. Ja, steht im Schrank, toll. Ja. Siehst du, jetzt mit 90 Euro fängt der Oliver mal an zu überlegen.
Wird nicht einfach nur
gekauft. Da fängt er an zu überlegen. Jetzt haben sie dich da, wo sie dich haben wollen.
Ja, es ist schon ein anderer Schnack, klar.
Ja.
Nur wenn ich mir überlege, ich habe das ja, wir hatten das Thema schon mal ganz kurz, ich habe das ja verglichen mit Legic. Ne, wo du halt diesen Rioja-Cask hast, auch ein Finish, auch ein NAS-Whisky und dann kostet der aber, ich weiß nicht, 39,90 oder 35,90.
Aber jetzt der Neunjährige, der ist relativ teuer. Jetzt kam raus, habe ich die Tage irgendwo gelesen, dass Legic und Tobermory jetzt zwei neue Abfüllungen für den deutschen Markt im Endeffekt haben. Und das ist irgendwie ein relativ alter Tobermory und dieser, ich glaube, 9 Jahre alte Legic aus dem Rioja-Fass auch. Und da habe ich schon erstmal so gesagt, so, yo, Leute, da geht aber was.
Habe ich jetzt gar nicht gesehen.
Der kostet, glaube ich, auch so um die 90 Euro oder so.
Okay, das ist auch, finde ich auch drüber. Das ist zu viel.
Ich guck mal kurz nach.
Auch wenn der gut ist, ne? Aber ich finde, es ist ein bisschen viel. Ich finde so, wenn man sagt, wir machen ein Fassfinish und das kann auch ein exotischeres Fass sein. Und man macht noch NAS, dann sollte das eigentlich irgendwie bei, was weiß ich, 40, maximal 50 Euro sein, finde ich. Aber also so ein Talisker, wie heißt der, Port Rui oder so?
Port Rui.
Das ist so die 40, 45 Euro Liga irgendwie, ne? Oder diese experimentellen Serien von Glenfiddich oder was auch immer, ne?
Ja.
Da hast du halt irgendwie NAS, da hast du halt Fassfinish. Und dann ist das, finde ich das in Ordnung. Glenmorangie hier mit dem La Santa und den ganzen Kram da. Ne, wenn die 90 kosten, wären die auch uninteressant.
Müssen wir noch drüber sprechen, finde ich auch interessant gerade. Aber ich würde gerne nochmal kurz zurückkommen zum Legic 9 Jahre. Der kommt nicht aus dem Rioja-Fass, der kommt diesmal aus dem Bordeaux-Fass. Also Vintage 2012, 9 Jahre alt, ist zu haben jetzt auf dem
deutschen... Welche Prozentstärke?
Welche Prozentstärke? Oh, da muss ich mal kurz gucken. 56,8.
Okay, also.
Fast stark, aber glatte 100 Euro.
Hm.
Und dann gibt es dazu noch einen 21-jährigen Tobermory. Das klingt natürlich immer geil. Ne? Ich bin ja auch so ein bisschen, Tobermory finde ich ja auch ganz cool. Ich weiß gar nicht, hier steht nichts weiter, wo der Tobermory herkommt, was der für ein Finish oder bekommen hat. Ganz normale 46,3, aber halt relativ alt, ne? 21 Jahre alt. Lassen sich aber auch 200 Euro kosten.
Aber da kann man doch besser von Tobermory sich diesen Manzanilla-Finish fast stark holen. Der so für 130, 140 angeboten wird, immer mal wieder.
Wann hast du das letzte Mal geguckt?
Weiß ich nicht, aber der war doch auch 21, oder?
Mhm.
Ne?
Ja.
21 Jahre Manzanier, finde ich fast stark. in so einem etwas größeren Karton. Ich habe den ja auch.
Ja, den
geiler Stoff.
Ja, der kriegst du jetzt, glaube ich, für 140 oder so, kriegst du den auf jeden Fall noch, stimmt.
Siehst du, und dann.
Und der ist richtig, du musst es halt dreckig mögen, der ist schon dreckig.
Ja, das stimmt.
Der ist schon relativ dreckig. Aber lecker. Also als ich den probiert habe, das war so der erste Schluck, oh, was ist denn das? Zweiter Schluck, oh, es wird besser. Dritter Schluck, eieiei. Das war wirklich ganz geil, das Ding. Aber wo du gerade, wo ich gerade eieiei sage, was ja auch mal so ein bisschen special ist, ist Palo Cortado.
Mhm.
Ich mag das ja. Und ich mag ja auch diese Art von Sherry, du riechst und es riecht super süß, fruchtig, nussig. Und dann probierst du furztrocken, keine Süße, gar nichts, sondern nur dieses Maritime ohne Ende, was dir quasi den Mund lahmlegt. Und wenn in solchen Fässern Whisky reift, dann funktioniert das oft ganz gut mit Rauch, aber auch ohne. Und Glenmorangie hat jetzt eine Abfüllung, 14 Jahre alt, aus dem Palo Cortado Fass. Mhm. Die interessiert mich tatsächlich auch.
Okay.
Und
die haben auch viel wieder so Malaga Cask und so ein
Kram. Ich glaube, ich besorge uns da mal eine Flasche von dem.
Einiges rausgebracht.
Ich besorge uns mal eine Flasche von dem. Den müssen wir auf jeden Fall mal im Podcast probieren. Vielleicht beim nächsten schon. Müssen wir mal gucken. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Da hätte ich Bock drauf.
Ja.
Glenmorangie haben wir auch lange oder überhaupt noch nicht hier gehabt.
Was wir alles noch nicht im Podcast hatten.
Ja, wir müssen jetzt mal eine Liste machen und Haken dran, welche Brennerei wir schon hatten.
Die weißen Flecken.
Und ich mache jetzt noch einen weißen Fleck gleich weg, denn hatten wir hier schon mal Glen Ord?
Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal einen Glen Ord hatte. Doch, hatte ich schon mal. Aber das ist doch eher selten, würde ich sagen. Also als UA vielleicht mal irgendwo vor die Flinte gelaufen, aber ansonsten habe ich zu Glen Ord. Also ich könnte jetzt auch gar nicht genau sagen, was ich da mal probiert habe.
Ja. Ich habe ja hier bei Wick dieses Whisky-Abo, wo du halt immer mal, kriegst halt immer so Samples zugeschickt.
Ja.
Und kriegst du immer so ein bisschen, so ein paar Infos dazu. Und es ist ganz witzig, die haben da wie so Spielkarten dazu, kriegst du dann immer zugeschickt, wo dann im Endeffekt die ganzen Daten draufstehen. Hier Alter, 13 Jahre, 46 Volumenprozent. Und da kam jetzt ein Glen Ord 2008, 2022 aus der Silberdosen-Edition von Signatory, also die Angel Wildert Collection.
Ja.
Und den würde ich mir jetzt einfach hier mal reingeben, weil ich habe noch nie, also Glen Ord ist ja eine Brennerei, die zu Diageo gehört, wenn ich richtig gehe. Es gibt ja diesen Singleton of Glen Ord, das heißt, es muss Diageo sein.
Ja.
Und habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm, habe auch überhaupt keinen Plan, was mit Glen Ord los ist. Also die müssen ja einfach nur ein Produzent für Blend sein.
Es gibt diese Singleton-Reihe, wie du sagtest. Das sind ja hier Glendalen, Glen Ord und noch ein dritter. Genau.
Ja.
Das sind die drei, ne? Und das sind ja austauschbare, relativ generische Spaceside-Whiskys irgendwie, ne?
Ja.
Mit 40% und Easy Sipping und so.
Ja.
Das ist nichts Besonderes. Also selbst wenn die höheres Alter tragen, sind die relativ belanglos.
Ja.
Aber gibt es auch für 20 Euro im Supermarkt, ne? Also
Glen Ord?
Nee, aber so diese Einstiegs-Singleton ohne Alter. Gibt es für unter, also 18,90 oder 19,90 oder so. Was ist für
Singleton? Ja, die Singleton 12, ein bisschen teuer sind die schon, 24, 25
Euro. Ja, die NAS ohne Alter, die sind,
so,
glaube ich,
okay,
die
ja.
sind,
das stimmt.
Da bist du unter 20 auf jeden Fall.
Das stimmt, aber ich habe hier gerade gelesen, alter Verwalter, weißt du, wie viel Rohalkohol die raushauen pro Jahr? 11 Millionen Liter, Glen Ord. Also das ist nicht irgendwie so ein kleines Scheißding,
ja.
Da ist richtig was los. abgefahren. Und ich denke, da wird man in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch relativ viel unabhängig bekommen, weil wenn die so viel produzieren, ich glaube nicht, dass Diageo so viel davon verwendet, da wird schon einiges noch auf, also siehst du jetzt immer wieder, dass gerade bei unabhängigen Abfüllern diese ganzen jungen 7- bis 11-jährigen Whiskys rauskommen von diesen ganzen Diageo, Linkwood, Ben Rinnes, Dol Ewan, Glen Ord, hast du nicht gesehen, die kommen ja alle gerade immer mal wieder bei solchen Van Wees, Signatory Vintage, aber auch die anderen. Auch kleinere unabhängige Abfüller bringen solche Sachen raus, gerade ganz also relativ viel. Mit relativ jungem Alter, aber auch relativ geil oft.
Ich habe so den Eindruck, die brauchen gerade Cash, ne?
Naja, ich denke.
Weil es hieß ja eigentlich, wir wollen, also so war ja zumindest mal so ein bisschen so die Sprachregelung, wir produzieren nur noch für uns selber, für unsere eigenen Blends und wir haben gar nicht mehr genug, um was rauszugeben. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also unabhängige Abfüller gibt es ja mittlerweile Hunderte gefühlt. Jeder, der will, wird unabhängiger Abfüller. Das ist wie früher DJ.
Ja, jeder, der irgendwie mal 5000 Euro zu viel hat, kauft irgendwelche Fässer und los geht's.
Also von daher, und du kriegst viel Geld für so ein Fass momentan.
Ja.
Also die sind, das ist ja alles sehr teuer. Und da verdienen die halt einfach nur vom New Make verkaufen, verdienen die sich ja schon dumm und dusselig.
Ja.
Und von daher, glaube ich, ist das eine zweiseitige Strategie. Auf der einen Seite zu sagen, wir verkaufen direkt New Make, um sofort nach der Produktion auch den Cash auch wieder zu haben. Und wir produzieren aber auch Dinge, die wir irgendwie weglegen und reifen lassen. Na. Und dann hast du halt quasi, du hast einen Teil des Cash-Problems gelöst, welches du ja bei der Whisky-Produktion hast, dass du ja dir Kosten entstehen, du die aber erst 10, 12, 20 Jahre später monetarisieren kannst.
Wieder. Genau, ich glaube, es funktioniert wirklich relativ einfach, dass sie gucken, was haben wir an freien Lagerkapazitäten und das ballern die einfach voll. Und alles, was an Produktion, die werden die Anlage nicht stillstehen lassen, alles, was an Produktion über die freien Lagerkapazitäten rausgeht, das werden die auf den Markt kloppen, damit die halt wirklich das Maximum aus den Brennereien rausholen. Oh, anders kann ich es mir nicht vorstellen, bei dem, was du auch so aktuell mitbekommst. Und dann wird schon ein ordentlicher Share irgendwie auf dem offenen Markt gehen, dass sich da, auch wenn, was du siehst ja, was für Fässer irgendwie gerade trotzdem noch unterwegs sind. Die Leute sagen immer, der alte Whisky ist alle, aber es kommen ja alte Sachen raus ohne Ende. Was sagst du zum Glenort?
Ich rieche nicht viel, ehrlicherweise. Also vielleicht ist meine Nase noch vom Bowmore irgendwie ein bisschen zugeklatscht, aber
das ist fruchtig.
Genau, ein bisschen zitrusig, also hellfruchtig, vanillig.
Ja.
Space-Side-Nase, könnte man sagen.
Ja, relativ. So ein bisschen Birne ist auf jeden Fall mit da. Mhm. Ein bisschen, so ein kleines bisschen, ja, wenig, so ein bisschen, ja, Vanille hast du auf jeden Fall unten drunter. Also so ein, schon eine voll süße Vanille, aber sonst tut keinem weh, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ne? Ein bisschen Orange habe ich noch. Naja.
Oh. Scharf?
Voluminös. Also übelst voll im Mund, krass. Aber wenig Geschmack. Also hat so eine, der steht übelst breit da und hat auch schon eine ordentliche Präsenz. Ein paar Bitternoten mit dabei. Die Frucht kommt dann so im Abgang wieder. So also am Anfang. Aber so eine süße, ein bisschen angebrannter Zucker, würde ich jetzt sagen, sowas in der Richtung.
Okay. Also ich finde diese ganzen Signatory Vintage Abfüllungen von die so Hogshead gereift sind, die kommen eigentlich richtig gut zur Geltung, wenn die ein bisschen älter sind.
Die gibt's aber nicht mehr alt.
Genau, es gibt das nicht mehr. Also vor ein paar Jahren noch diese 18, 19, 20 bis 22 hoch, irgendwie so in der Range 17 bis 22 gab's von vielen Distillerien. Es war immer eine relativ blasse Farbe, aber dafür schön alt.
Ja.
Und die fand ich, die hatten immer was. Da habe ich mich immer sehr drüber gefreut. Und ich finde jetzt, die Jüngeren holt mich nicht ganz so ab, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, also jetzt mir so ein...
Ja, also...
Also ein Kleinisch würde ich mir jetzt kaufen, ein Mordlach würde ich mir kaufen.
Genau, ich wollte gerade sagen, also du brauchst Brennereien mit Charakter.
Genau, wo wir die Distillerie auch cool finden. Das ist dann was anderes. Aber jetzt ein Glenlossie, 11 Jahre, wozu? Ne, frage ich mich so, brauche ich eigentlich nicht.
Ja, das stimmt. Aber genau, du brauchst tatsächlich Brennereien mit Charakter, weil ich glaube, das funktioniert auch mit diesen Secret Orkneys und so. Wenn du da einen schönen Highland Park drin hast, ja, ein klar. Bisschen Rauch, die Heidekräuter, süße Honig und so weiter, das ist ganz geil. Ja, aber sowas Belangloses bleibt halt auch belanglos. Ne? Was machst? Ich verstehe ich sowieso nicht. Wer kauft eigentlich sowas? Wie werden die das los?
Ja, vor allen Dingen,
also der große
Markt, die sind jetzt auch nicht super billig, die kosten auch 45, 50 Euro, ne?
So eine Flasche. Und das ist immer meine Frage, wer kauft sowas? Ich glaube, das sind, ob das alles in Tastings geht von kleinen Whisky-Läden oder keine Ahnung. Oh, diese Obstfliegen, ich raste komplett aus. Eine, die hier rumfliegt.
Bei Tim wird man hier attackiert von so einem, von so einer aggressiven Agrofliege.
Die mache ich jetzt kaputt.
So. Nee, das hast du, glaube ich, nicht erwischt.
Problem gelöst. Nee, da habe ich mich schon oft gewundert, bei manchen Abfüllungen so, weil Glenort hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, null. Und habe ich jetzt auch weiterhin nicht auf dem Schirm. Das ist jetzt, also ist cool halt mit diesem Abo, dass du halt immer mal probieren kannst. Ich wollte zum Beispiel damals diesen Loch Lee, dann kamst du ja irgendwie nie an Flaschen und so weiter und so fort, irgendwie am Anfang. Und da war halt so eine Flasche mal dabei, dann hast du so, eine, so ein Sample, und dann konntest du da halt mal probieren. Also sonst war das ja unmöglich am Anfang. Da jetzt, jetzt inzwischen geht's, glaube ich, dass du da immer mal sowas bekommst.
Ja, jetzt kannst du die immer ganz normal bestellen, glaube ich, ja.
Ja.
Die haben jetzt da so viel Volumen draußen, sich das beruhigt hat. Jeder, der unbedingt eine haben wollte, hat eine bekommen.
Mhm.
Und gut ist, nee, aber das ist, ja, aber das, ich, das, oft geht's ja immer den Leuten auch nur um diese erste Abfüllung. Ob das nicht Nien war oder weiß der Geier was, da wurde sich um diese, dieses Inaugural Release, hier Razi.
Was ich jetzt probiert habe, so Inaugural Release von Lack.
Mhm.
Also Peated Aaron, diese neue Brennerei. Mm. Ist okay. Hier in Leipzig war die Whisky-Messe. Und da war ich beim André von Whisky Evening.
Mhm.
Und der hatte die Flasche mit und da habe ich mal probiert. Da kann was draus werden. Also es ist interessant, aber es ist halt noch viel zu jung mit 3 Jahren, was sie da rausgehauen haben. Also das ist jetzt nichts, was ich, ne, wenn du sammelst, dann kannst du die Flasche geschlossen hinstellen, ist schön anzugucken. Ja. Aber das ist nichts für einen Genuss, finde ich. Also noch nicht. Da hat mir fast der New Make besser geschmeckt.
Ja, ich sag mal, jetzt auch hier Billy Walker mit seinem ersten Glenallach Repeated, 4 Jahre alt und so. Ja, weiß ich nicht, ob man sich da unbedingt drum prügeln muss, ne? So.
Ich glaube, da kann man. Hab ich nicht mitbekommen, erzähl mal.
Der, der hat jetzt seinen allerersten selbstgebrannten, also unter dem, unter
Moonshine.
Den allerersten unter Billy Walker gebrannten Whisky rausgebracht.
Okay.
Glenallach Repeated, 4 Jahre.
Ja, prima.
Genau. Und haben sich Leute alle wie wild drum geprügelt. Und ja, mehr ist dazu auch gar nicht zu sagen. Ich habe gedacht, naja, wenn der in ein paar Jahren wird es davon genug geben und dann muss man sich da auch nicht drum schlagen.
Ja, das stimmt.
Na, und von daher. Und Billy Walker macht ja eh eigentlich immer nur Wildfass, von daher.
Ja, es ist natürlich auch eine Kunst, irgendwie Wildfass zu machen, also geile Fässer auszusuchen und so weiter, ne? Aber ich glaube, Glenallachy kann schon mehr.
Ja, es ist halt so der Style von ihm. Ne? Sind halt ist so die ganz dunklen Abfüllungen, immer viel, viel Fasseinfluss. Das ist so der Style. Das mögen die Leute ja auch. Ne? Also warum sonst ist der Glenallachy 15, der 12, die sind beide so dunkle Suppen mittlerweile. Der 10er muss auch immer ganz dunkel sein, die Fassstärke und so.
Es ist das witzig, ist halt, das ist eine Brennerei, die mich komplett kalt lässt. Ich weiß nicht, warum.
Weil du diese Comic-Schriftart auf den Flaschen nicht magst, weil das Flaschendesign nicht abstößt.
Nee, ist mir egal.
Hab ich jetzt nur so
gesagt. Aber das hat mich, da wird ja ganz, ganz viel Marketing gemacht, da wird ja ganz, ganz viel rausgehauen und da sind ja, gibt's ja ganz, ganz viele Fans. Und es, also catcht mich irgendwie null. Was mich inzwischen, also wo ich immer wieder gucke und möchte und probieren möchte und mir was kaufen möchte, ist tatsächlich Edradour und Bällechen.
Mhm.
Da gibt es so viel, also jetzt nicht zuletzt, weil lokal hier bei uns das Weingut Pavis diese Abfüllung hatte mit dem Bällechen und dem Edradour.
Den habe ich meiner Frau übrigens geschenkt.
Du, ihr, den Whisky, ja, genau. Und dazu hoffentlich gleich das Spätburgunder. Da gab es
das. Gab es in dem Weinladen nicht.
Aber auf der Website gibt es den noch.
Ja, das ist
ein großes Gewächs,
glaube ich. Kommt ja immer wieder, also die passende Wein dazu.
Ja.
Die hat sich sehr gefreut, weil die war schon auf diesem Weingut auch.
Ne? Welchen hast du gekauft? Gab es das bei in der Gourmetage, oder?
Nee, im Weinladen an der Kalibnichstraße.
Oh, die hatten den?
Ich stand im Schaufenster. Ich bin vorbeigegangen am Wochenende spazieren mit meiner Frau an der Kali.
Ja.
Also für euch, liebe Zuhörer, die Karl-Liebknecht-Straße in Leipzig ist eine relativ nette, spannende, große Straße zum Spazieren, weil da viel Gastronomie, viel Kneipen und auch Geschäfte sind.
Genau.
Einzelhandel ist so eine tolle Straße. Tolle
Straße, ja.
Ne, kann man schön lang marschieren und am Wochenende, wenn dann sagen, wir müssen eh nochmal zum Bäcker.
Das kann auch nur ein Deutscher sagen. Ne? Zu spazieren, lang kann man schön lang marschieren.
Ja, genau. Dann geht dann man weiß, man muss noch zum Bäcker und dann sagt, so verbindet man das bei schönem Wetter mit dem Spaziergang. Und da habe ich dann halt im Schaufenster von diesem Weingeschäft die Edradour-Dinger stehen sehen. Allerdings nur diese eine Abfüllung. Also 46% und Unpeated Edward
auch. Ja, cool.
Interessanterweise war die sogar 5 Euro billiger als bei dem Weinhändler als auf der Homepage von Pavis, aber gut, sei es drum. Habe ich auf jeden Fall eine mitgenommen, meiner Frau geschenkt und die hat sich sehr gefreut. Mal gucken. Ich hatte bei Pavis mal angefragt, ob noch mal was Rauchiges kommt.
Ja.
Aber ich habe eine nicht so sonderlich qualifizierte Aussage bekommen. Ich weiß nicht, ob die Azubine da geantwortet hat oder so. Auf jeden Fall konnte ich mit der Antwort nicht viel anfangen. Aber man muss mal gucken. Wird sich zeigen, ob da wieder was kommt. Muss man die Augen halt offen halten.
Ja.
Wenn dann Belechien kommen würde, würde ich da bestimmt noch mal mir ein Fläschchen holen.
Ja, absolut.
Weil, was du sagtest, ich finde die Sachen auch gut von Edel Dauer. Die machen schöne Sachen.
Ja.
Muss man auch ein bisschen gucken.
Und aber ich erinnere mich, ich hatte mal diese ganz normale Standardabfüllung von Signatory, was ja ein Semi-Standard damals irgendwie war, gefühlt. Signatory Vintage Silberdose, aber mit diesem Edward Dauer Label.
Genau.
10 Jahre alt, 46 Volumenprozent.
Den gibt es ja schon.
Schönes Sherry-Ding.
Ja.
Und das war noch nicht dieses extrem dunkle. Und das war so beeindruckend, wie diese Verbindung von einem extremen, krassen, roten, reifen Apfel mit. Es war wirklich so, als würdest du so eine. Wenn du Äpfel erntest und packst die Ernte in den Kofferraum, lässt da irgendwie das Auto 2 Stunden geschlossen stehen und dann machst du den Kofferraum auf. Und so hat es nach Apfel gerochen und gleichzeitig nach Whisky und nach Sherry. Es war total abgefahren, das Ding. Ich muss mich total dran gewöhnen erst, aber das war auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und so dieses Oldschoolige auch irgendwo macht schon Spaß.
Die sind eben halt auch, weil die Kunden in Deutschland, glaube ich, das möchten oder auch woanders, sind die halt immer dunkler geworden und da, finde ich, ist dann nicht mehr viel übrig, ne? Das ist dann halt
wirklich. Ja, diese schwarzen Dinger, diese Hibisco-Dekanter, die es da gab, ja, teilweise, ne?
Es ist dann nicht mehr meins, aber die normalen Sherry fand ich gut. Ich habe mir vor ein paar Monaten mal von den Hibisco-Dekanter von der Bourbon-Abfüllung geholt.
Oh.
Und ich habe ihn noch offen. Ich fand den ein bisschen bissig für 13 Jahre.
Mhm.
Und habe ich mal so ein paar CL rausgenommen und habe den jetzt einfach mal ein Vierteljahr stehen lassen.
Gute Idee.
Um mal zu gucken, ob da ein bisschen was passiert. Der steht halt im Schrank, in der Garage. Und mal gucken, ob der sich jetzt zum, ist nur ein bisschen was rausgenommen und ist Bourbon, ist jetzt nicht unbedingt die beste Bourbon-Zeit. Ich bin jetzt auch irgendwie eher auf rauchig oder auf Sherry oder auf Weinfass.
Hast du einen Winter-Whisky dieses Jahr? Wo du dich drauf freust, jetzt den vielleicht auch demnächst aufzumachen?
Ja, auf jeden Fall. Ich hab im Kopf schon ein paar Dinge. Ich möchte den Bunner 12 fast stark aufmachen.
Oh, ich melde schon mal 5-10 CL an.
Ja, klar.
Den habe ich noch nie probiert.
Ich auch nicht. Freue mich auf jeden Fall ungemein drauf. Den möchte ich unbedingt aufmachen. Da habe ich 2 Flaschen von zu Hause. Also eine muss jetzt aufgemacht
werden. Dann melde ich 10 CL an.
Kannst du auch gern machen. Denn zum Trinken sind sie da, heißt es ja so schön. Ich hatte da 2 von, eine mehr ergattert. Und jetzt ist ja Batch 2 schon im Anmarsch, ist in UK ist ja schon Batch 2 erhältlich.
Mhm.
In Deutschland noch nicht, mal gucken. Soll nochmal wieder ein Ticken anders sein, wir werden sehen. Werde ich natürlich auch hinterher sein, weil Bunner 12 ist, finde ich, ja, einer der besten Whiskys, den ich kenne.
Witzig, bei mir habe ich noch nie eine Flasche gekauft.
Also ich habe, glaube ich, schon 3 oder 4 gehabt.
Habe ich noch nie eine Flasche gekauft, habe ich immer irgendwo anders probiert und ist aber bei mir mein Go-To-Drink, wenn ich irgendwo in einer Bar bin und möchte einen Whisky trinken oder in einem Pub, dann bestelle ich immer Bunner 12. Deswegen brauche ich den zu Hause nicht.
Ja.
Das ist so ein Ding, gehst abends weg und du weißt genau, der ist immer geil. Ich war letztens, waren wir in Jena unterwegs und waren dort nochmal im Fiddler's Green Irish Pub und Bombe. Richtig lecker.
Ja, nee, der ist super. Nee, den habe ich. Dann habe ich einen, da bin ich auch eigentlich neugierig drauf. Ich glaube, das ist von Weems, so ein 12-Jähriger, ich weiß gar nicht,
wie. Die machen doch gar nicht so junges Zeug.
Nee, das ist ein Blended Malt und zwar zwischen Bunner und Highland Park.
Okay.
Gemixt, Cherryfässer.
Bunner Highland Park?
Bunner und Highland Park Fässer. Steht auch auf der Flasche richtig drauf.
Cool.
Ich glaube, 12-Jähriger ist das.
Okay, habe ich noch nie gehört.
Den wollte ich nochmal irgendwie aufmachen. Ich habe die Flasche noch nicht gefunden am Wochenende. Sonst hätte ich den schon aufgemacht. In meinem Konvolut habe ich sie irgendwie nicht gefunden.
Ja.
Und gibt noch 2, 3 andere. Also ich habe ein paar Sachen auf dem Zettel, wo ich sage, die müssen eigentlich mal müssen eigentlich mal geöffnet werden jetzt und wo eher das Thema Port, Sherry und sowas ist.
Ja.
Ich habe eine ganz tolle Sache, da wollte ich mit dir noch drüber sprechen. Wir hatten ja gesagt, wir wollen ja zum Jahresende mal unser Fass besuchen.
Ja, unbedingt.
Wir haben mal ein kleines 30-Liter-Fass, in dem mal ein Arran-Destillat drin lag, was wir schon abgefüllt haben.
Also ein Destillat, das auf der Insel Arran destilliert wurde. Wie die Brennerei heißt, wissen wir nicht.
Genau. Habe ich was anderes gesagt?
Nein.
Nee. Und das haben wir abgefüllt und dann haben wir das Fass danach mit Peated Bunna
Staoisha
befüllt.
Ja.
Und ich habe bei einer Flaschenteilung Peated Bunna Portfass gereift von Tilo Schnabel organisiert. Ein 7-Jähriger, 6-Jähriger, irgendwie sowas. Junges Zeug, Portfass gereift. Ordentlich Farbe.
Ja. Grüße gehen raus an Tilo.
Liebe Grüße an Tilo. Den habe ich mir bei einer Flaschenteilung besorgt. Und da habe ich gedacht, wenn wir dann zu unserem Fass fahren und den dann ja ungefähr einjährigen Refill-Port Stoischa probieren, dann hätten wir quasi sozusagen noch eine erwachsene Variante daneben bei, um das mal zu vergleichen.
Was machst du morgen Nachmittag?
Morgen Nachmittag bin ich arbeiten. Nee, morgen so kurzfristig schaffe ich das nicht, lieber Tim.
Streng dich mal an.
Ich muss uns da ja auch anmelden. Also das von daher, da müssen wir erstmal gucken, wie das passt. Aber wir können das gucken, dass wir das jetzt irgendwie Anfang Dezember angehen.
Unbedingt, ich möchte es sehen und ich möchte es probieren und das wird auf jeden Fall geil.
Und ich habe extra dafür eben halt diesen Fassanteil.
Sehr cool.
Flaschenanteil. Ja. Eine Flaschenteilung, mir so ein kleines Ding ist noch organisiert, um eben da nochmal diesen Vergleich zu machen,
weil sehr es cool.
auch ein Bunna ist.
Ja.
Und da bin ich mal ganz neugierig, was denn dann unser Destillat schon kann nach einem Jahr.
Ich habe für den Winter relativ, ich hab zu viele Flaschen auf, lieber Olli.
Zu viel was?
Zu viele Flaschen auf. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Flaschen offen.
Ja, dann ist doch gut, dann musst du doch nicht um nichts kümmern, dann hast du doch alles da.
Ja.
Perfekt.
Ja, viel Rauch.
Ja, ich würde, also hier so ein Bunna, Beaumont, Barrique, French Barrique hätte ich Bock aufzumachen. Also es gibt einige Sachen, auf die
ich Lust habe. Ich habe einen schönen Williamson 7 Jahre aus dem Oloroso-Fass aufgemacht.
Sehr gut.
Den kann ich dir wärmstens ans Herz legen. Ganz, ganz großes Kino. Und einen sehr, sehr interessanten Lechik im Übrigen.
Lass mich raten, unpeated.
Nee, peated. Und zwar ist das von 2019 der Messe-Whisky von der Whisky-Messe Leipzig. Mhm. Und der Whisky hat null Geschmack und er hat nur Rauch. Das ist übelst krass. Der schmeckt nach nichts. Aber dieser Rauch ist so geil. Mhm. Das ist, keine Ahnung. Ich geb dir was mit. Musst du probieren. Das Ding ist so witzig. Der schmeckt nur nach Rauch. Und ist fast stark abgefüllt. Und mehr nicht. Maritimer Rauch. Das war's. Das ist so die Essenz. Wirklich von Peat, von Isla Peat. Ist zwar ein Legic, aber die verwenden ja bekanntermaßen Peat von Port Ellen Maltings. Mhm. Von daher, mal gucken, wie lange noch. Ne, da ist ja gerade so ein bisschen die Kacke am Dampfen, dass Port Ellen Maltings Probleme hat mit der Auslieferung. Und dass sie sagen, na gut, würde ich auch machen. Diageo Malting beliefert erstmal Diageo Brennereien und alle anderen müssen dann gucken, wo sie bleiben. Deswegen gehe ich perspektivisch tatsächlich davon aus, dass die auf Isla noch ein fettes, eine neue Messerei bauen. Also dass ich dann ein Joint Venture aus Bunna Heaven und Bruichladdich und hast du nicht gesehen, irgendwie bilden wird. Und auch Kilchoman. Und vielleicht noch die neuen, die da gerade gebaut werden. Das sind auf jeden Fall eine Großmelze. Dann kannst du, also was da noch kommen wird auf Isla, die haben jetzt schon Probleme mit dem Grundwasserspiegel. Das heißt, wenn alle Brennereien gleichzeitig brennen, dann sinkt dort der Grundwasserspiegel so ab, dass die halt im Leeren zutschen quasi. Und wenn dann krass. Jetzt noch 3 weitere Brennereien aufmachen, dann wird das noch schlimmer. Das heißt, irgendwann bist du da und dann müssen die wahrscheinlich, nur um Whisky zu produzieren, mit Tankern Frischwasser anliefern oder so ein Scheiß. Damit das überhaupt funktioniert. Oder man muss sich dann Wasserzertifikate kaufen, dass man dann von einem gewissen Zeitraum Wasser benutzen darf und so weiter. Das wird auf jeden Fall noch spannend werden auf der Insel. Ist alles nicht nur geil, was da gerade irgendwie passiert.
Es ist ja ein generelles Problem, was Destillation betrifft, dass du halt einen relativ hohen Wasserbedarf hast, ne?
Ja, na klar. Und es war ja auch bisher kein Problem und ist auch kein Problem, wenn du die einzige Brennerei im Umkreis von, weiß ich nicht, 20 Kilometern bist, aber wenn sich auf dieser kleinen Insel dann irgendwie so viele Brennereien tummeln, das funktioniert dann halt nicht. Weil die Insel hat ja tatsächlich nur begrenzt Frischwasser, also Süßwasser zur Verfügung. Und das soll es ja auch möglichst sein von der Insel, weil hat ja schon ein Geschmäckle, wenn du dann sagst, so, okay, wurde zwar auf Eila gebrannt, aber das Wasser, naja, das haben wir irgendwo vom Festland oder wir haben hier eine Entsalzungsanlage hingestellt.
Naja.
Weißt du? So, ja. Geht's noch? Also, ich bin gespannt, was das in den nächsten 5 Jahren irgendwie wird. Werden wir auf jeden Fall verfolgen.
Das ist ja auch generell die Frage, wie sich dieses Klimawandel-Wetterphänomene dann auch über die Sommer ausbreiten, ne? Wie Schottland davon gepackt sein wird, das weiß man ja auch alles nicht. Müssen wir halt mal gucken. Ich bin jetzt nicht unoptimistisch, aber ob das so weitergeht, dass man das ganze Jahr über 24/7 wird brennen können, wird man sehen, ne? Oder ob man da nicht Ruhepausen machen muss. Ben Nevis wollte ich mir noch aufmachen, fällt mir gerade ein. Und vielleicht noch was von Glenn Farkas diesen Winter. So, das wären so die.
Oh.
Ich habe ja so.
Ich komme einmal die Woche vorbei. Wir machen uns so einen Tim Olli-Tag einfach.
Ja, sehr gerne.
Machen wir wieder jede Woche Podcast.
Ich habe mal in die Whiskey Base geguckt vor ein paar Tagen und dachte, ich habe viel Glenn Farkless, viel Ben Nevis.
Habe ich alles gar nicht. Also Ben Nevis so ein bisschen, aber Glenn Farkless habe ich, glaube ich, eine Flasche.
Boah, ich habe bestimmt 10, 12 Stück verschiedene Sachen.
Ein oder zwei Flaschen Glenn Farkless habe ich, mehr ist es nicht. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Aber ich habe ja damals von Dino Mancarella diese ganzen Secret Spacesides gekauft. Hm.
Die habe ich jetzt nicht dazu gerechnet.
Ach so.
Da hab ich ja auch 3 Stück von. Die habe ich, ich habe zweimal
von. Aber von Dino hat man lange nichts gehört, oder?
Der hat.
Dino, wenn du das hörst, was ist mit dir los?
Der hat ein, ich glaube, Tennessee Whisky rausgebracht, einen relativ alten.
Habe ich gesehen letztens, das stimmt. Aber das ist auch schon wieder ein halbes Jahr her.
Und das ist dann auch alles, ne?
Gefühlt.
Naja, mehr habe ich auch nicht.
Das ist schon ein bisschen her, das stimmt.
Und irgendein Secret Isla kam davor noch. So ein älterer auch. 25, 30 Jahre Secret Isla, glaube ich, oder?
Kann sein.
Ich weiß es nicht. Also man hat auf jeden Fall nicht so viel gehört, das stimmt.
Ja.
Ja, das ist richtig. Oh ja, da erinnere ich mich natürlich gerne dran an diese, in Anführungsstrichen, vielleicht Glenn Farkless Malls.
Ja.
Könnte sein.
Das könnte ja sein.
Und die waren ja gut. Ich hab die ja alle schon probiert. Das war ja alles Traumstöffchen.
Ja, definitiv, definitiv. Spannend. Es kommen ja so ein paar schöne Sachen, kommen, glaube ich, demnächst auch noch raus.
Ja, und wie gesagt, deswegen, also ich mache mir jetzt keine Sorgen darum, dass ich da aufs Trockene laufe. Von daher alles gut. Und im Fokus wäre dann doch wahrscheinlich momentan eher Tequila und Mezcal, wenn es um neue Sachen geht. Mhm. Mal gucken. Mokiken.
Und Mokiken ist ein gutes Stichwort. Mokiken, was wir heute noch machen. Und wir machen hier aber erstmal die Türe zu.
Genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns mal wieder ein Fest. Hat viel Spaß gemacht.
Definitiv. Hat wirklich Spaß gemacht heute.
Mhm. Ich glaube, wir hatten heute keine, wie sagt man das, keine Dinge, die wir sonst immer so tun, wie eine blinde Verkostung. Ja, ja. Wir hatten keinen Song der Woche oder sowas und kein nix. Aber ist nicht schlimm. Machen wir nächstes Mal wieder alles. Unsere Kategorien.
Machen wir nicht. Beim nächsten Mal haben wir wieder einen Gast.
Ah ja, stimmt. Du hast recht.
Aber ich erinnere mich. Mein Gast.
Wir reden nicht weiter drüber.
Glenn Ort. Ja, ist okay. Ihr da draußen, habt eine schöne Woche. Denkt dran nochmal, am Gewinnspiel teilzunehmen, wenn ihr in der Nähe oder in Berlin wohnt. 8.12. Hugendubel mit Jürgen Deibel. Und ansonsten bis bald. Ciao, ciao.
Bye, bye.